Es ist gut, wenn ihr während der Stunde eure Bibel vor euch habt und mitlest. Dann könnt ihr immer mitverfolgen, wo wir im Text gerade sind, denn ich werde diesen Text weitgehend auch mit euch entlang gehen. Wir lesen in Daniel 10, Vers 1, im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsatschar genannt wurde, ein Wort offenbart. Wir befinden uns hier im Jahr 536 vor Christus. 3 Jahre zuvor, 539, hat der persische König Kyros Babylon erobert. Das medo-persische Weltreich hat das babylonische abgelöst. Und gleich in seinem ersten Regierungsjahr, wie es auch durchs prophetische Wort verheißen war, erlaubt Kyros den Juden im babylonischen Exil die Heimkehr. Und darauf kehrten nur 50.000 Juden unter Serubabel heim nach Israel. Wir lesen das in Esra 2, das war so circa 538. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft legen sie dort die Grundmauern für den Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Esra 3 lesen wir das. Doch schon kurze Zeit später wird die Arbeit aufgrund des Widerstandes der Samariter wieder eingestellt. Esra 4. Das ist die Situation von Daniel 10 bis 12. Daniel lebt bereits seit 70 Jahren, seit der ersten Wegführung ins Exil 605 vor Christus, also bereits seit 70 Jahren im Exil. Daniel ist also circa 82 bis 85 Jahre alt. Das Buch Daniel besteht ja aus 2 Teilen. Das ist gut zu merken. Es sind 2 gleichwertige Teile. Der erste Teil des Danielbuchs, Kapitel 1 bis 6, da geht es um die Geschichte Daniels. Und im zweiten Teil, die Kapitel 7 bis 12, da geht es um die Gesichte Daniels. Also gut zu merken. Und hier in Daniel 10 befinden wir uns also im zweiten Teil des Buches bei den Gesichten Daniels. In Daniel 7 bis 9 lesen wir von 3 prophetischen Offenbarungen, die Daniel geschenkt bekommen hat. Kapitel 7, die Vision von den 4 Tieren. Kapitel 8, die Vision von Widder und Ziegenbock. Kapitel 9, die Botschaft von den 70 Jahrwochen. Und hier, in den Kapiteln 10 bis 12, wird Daniel ein 4. und letztes geschenkt. Ein 4. und letzter prophetischer Blick in die Zukunft. Und diese 3 Kapitel, 10 bis 12, bilden eine Einheit. Es ist dieselbe Offenbarung, die hier geschieht. Wir lesen in Kapitel 10 die Vorgeschichte, in Kapitel 11 dann die Weltgeschichte und in Kapitel 12 die Endgeschichte. Das ist die Einheit und gleichzeitig auch die Gliederung dieser letzten 3 Kapitel, 10 bis 12. Kapitel 10 die Vorgeschichte, Kapitel 11 die Weltgeschichte, Kapitel 12 die Endgeschichte. Und es ist interessant, dass Daniel wieder genau 4 prophetische Offenbarungen von Gott geschenkt werden. Die Zahl 4 ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit und die Zahl der Erde. Im Buch Daniel drückt sich das nicht nur in diesen Visionen von den 4 Weltreichen aus, sondern auch darin, dass Gott ihm und damit auch uns 4 prophetische Offenbarungen über die Weltgeschichte schenkt. Also es ist für mich immer wieder faszinierend, diese innere, geistinspirierte Architektur der Bibel, wo man immer wieder erkennt, ganz verteilt über die ganze Bibel, wie der Heilige Geist hier auch die Bibel, die Schrift, als ein wunderbares, stimmiges Gebäude in sich hat entstehen lassen. Auch ein wunderbarer Hinweis darauf, dass hier der Geist Gottes und eben nicht Menschen der Ursprung unserer Bibel sind. Also auch hier nicht nur die vier Weltreiche im Buch Daniel, die sich durchziehen, sondern auch vier prophetische Offenbarungen über die Weltgeschichte, die Daniel geschenkt werden. Und damit beginnen wir heute im ersten Teil mit Kapitel 10, mit der Vorgeschichte dieses letzten prophetischen Blickes, der Daniel in die Zukunft geschenkt wird. Wir lesen in Daniel 10, Vers 1, im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wurde, ein Wort offenbart. Ein Wort offenbart. Und das Wort ist Wahrheit. Und es betrifft einen großen Kampf. Und Daniel suchte das Wort zu verstehen und Verständnis wurde ihm durch die Offenbarung zuteil. Vers 1 ist also die Überschrift über dieses 10. Kapitel, eigentlich über den gesamten Abschnitt 10 bis 12 und weist uns gleich auf einige wichtige Dinge hin. Erstens, was wir hier lesen, hat seinen Ursprung nicht in klugen Gedanken Daniels, sondern in einer Offenbarung Gottes. Ihm wurde ein Wort offenbart. Verständnis wurde ihm durch Offenbarung zuteil. Unser Glaube gründet sich nicht auf menschliche Gedankengebäude, sondern auf das Offenbarungshandeln Gottes. Das ist das Erste, ganz wichtig. Das Zweite, Gegenstand der Offenbarung sind eben nicht irgendwelche Eindrücke, wie das heute so oft kommuniziert wird. Und Gegenstand der Offenbarung ist auch nicht diese begleitende Engelerscheinung, so umwerfend sie auch gewesen sein mag. Nein, Gegenstand der göttlichen Offenbarung ist das Wort. Ihm wurde ein Wort offenbart. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil das doch immer wieder unterschiedlich übersetzt wird, eine Sache im Gegenstand. Nein, hier steht, da war. Ein Wort wurde ihm geoffenbart. Und das Dritte, dieses Wort ist Wahrheit. Wird extra noch betont. Man könnte auch übersetzen, Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Das bedeutet, auf dieses Wort können wir uns felsenfest verlassen. Und dann lesen wir, dass der Umgang mit diesem Wort hier bei Daniel und vorbildhaft auch für uns aus zwei Elementen besteht. Wir lesen, er suchte das Wort zu verstehen und Verständnis wurde ihm durch die Offenbarung zuteil. Das heißt, zunächst einmal, der Mensch sucht das Wort zu verstehen. Er müht sich im Wort Gottes. Er investiert Zeit und Kraft. Er forscht, gräbt, denkt nach. Das geht eben nicht mit mal 3-4 Minütchen am Tag. Leute, damit werdet ihr nie hineinwachsen ins Wort Gottes. Das braucht ein Forschen, ein Graben, intensive Beschäftigung. So wie es von Daniel gesagt wurde, er suchte das Wort zu verstehen, er wollte Verständnis haben. Das hat ihn sogar hier drei Wochen dann in ein Gebetsfasten gebracht. Also diese Einstellung, diese innere Mühe, diese innere, Herr, ich suche das, ich möchte das gerne, dass du mir das zeigst, das gehört dazu. Das ist das Erste, das ist unser Part als Menschen. Und das sehen wir aber auch im Text ganz eindeutig. Verständnis wurde ihm durch die Offenbarung zuteil. Das bedeutet, das Verständnis wird ihm eben nicht durch seine Mühe, sondern durch die Offenbarung Gottes zuteil. Wir leben vom Offenbarungshandeln Gottes und immer wieder stehen wir vor dem Herrn und sagen, Herr, ich verstehe es nicht, ich komme da nicht rein, es ist für mich wie zu. Öffne mir das bitte durch deinen Geist. Schenk mir Offenbarung. Wir leben von der Offenbarung, die Gott uns schenkt. Und dennoch gehört eben beides zusammen. Gott freut sich. Gott freut sich, wenn wir uns um sein Wort bemühen, wenn wir sein Wort zu verstehen suchen. Und dann schenkt er uns auch gern die Offenbarung seines Geistes. Und das Fünfte, was wir hier in dieser Überschrift bereits erkennen, ganz grundsätzlich für diese drei Kapitel. Diese letzte Offenbarung, die Daniel hier geschenkt wird, betrifft einen großen Kampf. Das hier im hebräischen Grundtext gebrauchte Wort wird sehr unterschiedlich in den einzelnen Bibelübersetzungen übersetzt. Luther sagt große Dinge, andere übersetzen große Not, große Trübsal, große Bedrängnis. Doch das hebräische Wort, das hier steht, stammt tatsächlich aus dem militärischen Bereich und meint einen kriegerischen Konflikt, einen großen Kampf. Damit ist der Inhalt dieser Gottesoffenbarung gut zusammengefasst. Sie betrifft den großen Kampf um Gottes Volk und Gottes Reich in der Weltgeschichte. Den großen Kampf in der Himmelswelt und auf Erden. Dieser große Kampf prägt die ganze Weltgeschichte und findet seinen Höhepunkt in der großen Drangsal für Israel und der dann folgenden Aufrichtung des Gottesreiches. Die Weltgeschichte ist Ausdruck eines großen geistlichen Kampfes, der sich hinter den irdischen Kulissen abspielt. Und Paulus sagt uns als Gemeinde in Epheser 6, Vers 12, in diesem geistlichen Kampf stehen auch wir als Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir als Leib Christi und jeder Einzelne von uns stehen jeden Tag, jede Stunde in diesem geistlichen Kampf. Vergessen wir das nicht. Wir sind hier auf Erden nicht auf einer Vergnügungsreise, sondern wir stehen jeden Tag, jede Stunde in einem großen Kampf. Ob wir das so wahrnehmen oder nicht, ist eine Frage unseres geistlichen Verständnisses. Fakt ist, dieser Kampf tobt. Und deshalb müssen wir wachsam sein, uns offene Augen schenken lassen, nicht einschlafen, uns nicht einlullen lassen und nicht an den Kulissen hängen bleiben, uns nicht ablenken lassen, diesen Blick behalten. Es betrifft einen großen Kampf. Darum geht's. Wir lesen weiter in Daniel 10, die Verse 2 bis 3. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Köstliche Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund, und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um war. Die erste Frage, die ich mir hier gestellt habe, wieso ist Daniel eigentlich noch in Babel? Wieso ist er nicht mit den 50.000 Juden heimgekehrt? Ganz sicher lag es weder an seinem Alter noch am fehlenden Willen. Wenn es danach ginge, wäre Daniel ganz vorn mit dabei gewesen. Wir dürfen vielmehr davon ausgehen, dass Daniel von Gott her seinen Platz in der Zentrale der damaligen Macht behalten sollte, um hier auch weiterhin für das Wohl seines Volkes einzutreten. Das bestätigt Gott ja hier auch durch die weitere Offenbarung. Daniel war also nicht untreu, sondern er blieb nach dem Willen Gottes für die Sache seines Volkes auf seinem Posten. Auch wenn das Volk in der Heimat ihn sicher gern bei sich gehabt hätte. Aber Daniel hatte von Gott her eine andere Berufung als Serubabel oder Josua, die das Volk beim Wiederaufbau leiteten. Auch das müssen wir erkennen. Auch dafür müssen wir einen Blick behalten, dass auch im Raum der Gemeinde Menschen von Gott unterschiedliche Berufungen haben. Wichtig ist, dass wir in unserer Berufung leben. Doch worüber trauert Daniel so sehr, dass er 3 Wochen fastet und Gott sucht? Wir wissen es nicht genau. Doch nach der Antwort, die ihm von Gott wird, ging es bei seiner Trauer um sein Volk. 2 Gründe liegen aufgrund der damaligen Situation auf der Hand. Daniel hatte in Kapitel 9, also dem Kapitel davor, noch sehnsüchtig darauf gewartet, dass Gott seine Verheißung erfüllt und sein Volk aus dem Exil wieder in das Land Israel zurückführt. Und jetzt war es soweit. Vor 2 bis 3 Jahren hatte Kyros die Heimkehr erlaubt. Die Tür stand offen. Es war rechtlich erlaubt. Doch nur ein kleiner Teil des Volkes hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Da dachte ich so ein bisschen auch an die Corona-Situation, dass nur ein kleiner Teil von Gemeinden und Gläubigen von den immer noch bestehenden Möglichkeiten Gebrauch macht. Das war damals auch schon so. Kyros sagt, jawohl, die Tür ist offen, ihr dürft. Und die meisten der Juden haben gesagt, ach, eigentlich ist hier in Babylon ganz gemütlich. Haben uns hier gut eingelebt, so wie etliche Gläubige mittlerweile denken, so in Unterhosen und Shorts und Schlafanzug mit einem Kaffee vorm Computer ist auch ganz nett. Warum soll man da in die Gemeinde gehen? Versteht ihr, dieselbe Situation, dieselbe geistliche Grundhaltung. Der Großteil des Volkes hatte sich im babylonischen Exil gut eingerichtet und kein Bewusstsein mehr dafür, wohin es eigentlich gehörte. Und dann kam aus Israel schlechte Nachrichten. Es ging nicht voran. Aufgrund des Widerstandes der Samariter war der Bau des Tempels wieder eingestellt worden. Und diese Situation seines Volkes macht Daniel tief traurig. Der natürliche Mensch trauert vor allem um sich selbst. Aber ein Mensch des Glaubens empfindet auch tiefe Traurigkeit, wenn es im Volk Gottes nicht weitergeht. Und diese Traurigkeit treibt Daniel für 3 Wochen in ein Gebetsfasten. 3 Wochen Gebetsfasten. Ob das auch mal was für uns wäre? Paulus schreibt in Römer 9, Vers 2, dass er wegen der geistlichen Situation seines Volkes große Traurigkeit, und er schreibt weiter, unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen empfindet. So ging's Paulus im Blick auf das Volk Israel. Kennen wir diesen Schmerz auch? Sind wir so mit dem Herzen dabei, dass es uns wehtut, wenn es in unserer Gemeinde nicht so vorangeht, wie Gott es möchte, wenn es mit Israel nicht so geht oder die Situation der Gemeinde weltweit? Sind wir so mit dem Herzen dabei, dass uns das auch so traurig macht und Schmerz macht? Aber was bewirkt es in uns? Treibt es uns ins Gebet? Wir lesen in Daniel 10 ab Vers 4. Und am 24. Tag des 1. Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hedekel. Und ich erhob meine Augen und sah, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufers und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter glänzender Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Es handelt sich hier um ein ganz reales Geschehen. Wir haben das Datum, wir haben den Ort. Der Hiddekel ist der hebräische Name für den Tigris. Und in diese ganz reale Situation dieser Welt hinein ereignet sich plötzlich ein Einbruch aus der unsichtbaren Welt. Eine himmlische Gestalt erscheint Daniel. Wer ist diese Person? Diese Frage hat schon viele Ausleger umgetrieben. Ist es Christus selbst? Die Beschreibung hier erinnert an die Christuserscheinung von Offenbarung 1, Vers 13. Doch wenn man beides genau nebeneinander legt, sieht man, es gibt doch auch einige Unterschiede, sodass eine Gleichsetzung nicht zwingend ist. Und dann fällt vor allem auf, dass dieses himmlische Wesen nach seinen eigenen Worten als Bote zu Daniel gesandt wurde. Und vor allem, dass er der Hilfe des Erzengels Michael bedurfte, um den Widerstand gegen seine Sendung zu überwinden. Diese Aussagen scheinen mir auf Christus nicht zu passen. Und für die ebenfalls geäußerte Vermutung, dass es sich bei der Erscheinung von den Versen 5 bis 9 und dem Sprecher ab Vers 11 um zwei verschiedene Personen handelt, gibt der Text einfach nichts her. Ich habe ihn rauf und runter gelesen, ich kann das nicht entdecken. Meines Erachtens handelt es sich bei dieser himmlischen Person also um einen Engelfürsten. Für uns Erdenwürmer reicht schon die himmlische Herrlichkeit eines Engels aus, um uns komplett umzuhauen. Umso wunderbarer ist es, dass diese uns an Macht und Herrlichkeit so weit überlegenen Wesen nach Hebräer 1, Vers 14 als dienstbare Geister, um unsertwillen steht da extra, um unsertwillen zum Dienst ausgesandt werden. Und so sehe ich das auch hier in Daniel 10. Doch wer in den Himmelsboten Christus sieht, dem sei das unbenommen. Daniel 10, 7 bis 9. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Das ist die Krux. Dass zwei Leute nebeneinander in einer Bank sitzen und der eine erkennt den Herrn und hört das Reden Gottes und der andere, naja. Das ist diese Scheidung. Und wenn wir das nicht erleben, dann macht's wie Daniel. Sucht den Herrn um alles in der Welt und sagt, Herr, ich möchte es auch erleben. Ich möchte auch erleben, wie du zu mir redest, wie du mir begegnest, wie ich dich erleben kann, wie du mir dein Wort öffnest. Herr, ich will das auch. Ich will nicht immer nur aus zweiter Hand leben. So am Rande. Mittendrin. Im Strom deines Lebens und in deiner Gemeinde und in der Beziehung mit dir will ich stehen. Herr, schenk mir das. Schenk mir das doch auch. Nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung und es blieb keine Kraft in mir. Meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung, der war totenblass. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Die Begegnung mit diesem himmlischen Boten haut Daniel derartig um, dass sich seine Gesichtsfarbe förmlich entstellt, keine Kraft mehr in ihm ist und ihm im wahrsten Sinne des Wortes, wir lesen das Vers 17, die Luft wegbleibt. Und auf seine Begleiter fällt eine so große Angst, dass sie fliehen und sich verstecken. Die haben mitbekommen, da läuft irgendwas, konnten es nicht genau erkennen, aber sie merkten, da läuft was und das macht ihnen Angst. Daniel sagt, und ich blieb allein übrig. In dieser kurzen Aussage, ich blieb allein übrig, wird etwas deutlich von dieser letzten Einsamkeit, die Menschen Gottes immer wieder einmal zu durchleiden haben. Erwählung ist die Würde, Einsamkeit die Bürde dieser besonderen Gottesnähe und Berufung. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 16, als er im Gefängnis in Rom war, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand bei mir und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Es gibt also Situationen, wo auch wir diese Einsamkeit aushalten müssen. Aushalten müssen, ohne dabei zu verbittern. Das ist es ja, wenn man manchmal so alleine steht und sich auch allein gelassen fühlt und den Eindruck hat, ausgegrenzt, verlassen zu sein, gerade von denen, die einem am nächsten stehen, von denen aus der eigenen Familie, der eigenen Gemeinde, dass die sich am wenigsten um das kümmern, was gerade mit einem selber geschieht. Und dann steht man da und dann ist diese Versuchung groß, dass man bitter wird, bitter. Paulus erlebt es, der setzt sein Leben ein, der macht, der investiert alles und dann steht er da vor seiner Verteidigung vom Gericht und ist keiner da, keiner von der Gemeinde da, niemand, alle weg. Oh, da kommt die Bitterkeit. Paulus sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Paulus entscheidet sich ganz bewusst für Vergebung statt Verbitterung. Das ist eine Entscheidung, die auch wir immer wieder treffen müssen. Immer wieder. Vergebung statt Verbitterung. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Denn gerade da, wo Menschen nicht mehr bei uns sind, gilt doch immer noch, der Herr aber stand bei mir und stärkte mich und ich wurde gerettet aus dem Rachen des Löwen. Und manchmal bilden wir uns auch nur ein, ganz allein zu sein. So wie Elia. Römer 11, 3 bis 5. Da ruft Elia vor dem Herrn, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben und sie tracht nach meinem Leben. Dann schreibt Paulus, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Und dann das Wort Gottes. Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Also, auch wenn wir denken, wir sind so ganz allein, es gibt immer noch diese 7000. Eine Beobachtung ganz kurz noch am Rande. Auch wenn Daniel durch diese himmlische Manifestation, die er da lebt, umgehauen wird, Daniel fällt nach vorn auf sein Gesicht. Nicht nach hinten auf den Rücken, wie es in charismatischen Kreisen oft geschieht. Auch das hat in der Bibel seine geistliche Bedeutung. Daniel 10, Vers 10. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und meine Handflächen kam. Ich habe mir das angeguckt, hier steht wirklich im Hebräischen ein Wort, das heißt schütteln, aufrütteln. Also der Daniel ist wirklich geschüttelt, aufgerüttelt worden. Manchmal brauchen wir eine Hand, die uns aufrüttelt. Aus Selbstbetrug, aus Angst, aus Sorge, aus einer Dämmerung, in der wir uns gerade befinden. Manchmal brauchen wir eine Hand, die uns schüttelt, die uns aufrüttelt. Und dann beißen wir doch nicht nach ihr, sondern sehen wir sie an als die Hand unseres Herrn, der uns aufrütteln, wachmachen will, stärken will. Daniel 10, 11 bis 12, und dieser himmlische Bote sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, vom ersten Tage an, wo du das getan hast, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Am Anfang der eigentlichen Botschaft stehen hier drei Dinge: eine persönliche Anrede, eine Aufforderung und eine Erklärung. Erstens eine persönliche Anrede. Daniel wird mit seinem Namen angesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir wird es mit den Namen schon langsam schwierig. Es gibt Milliarden von Menschen, aber Gott kennt jeden einzelnen von ihnen mit Namen. Doch das Schönste, Daniel wird hier nicht nur mit seinem Namen, sondern mit einem ganz besonderen Titel angesprochen. Du Vielgeliebter. Man könnte auch übersetzen: du Kostbarer, du Wertvoller. In den Augen Gottes ist Daniel wertvoll, kostbar für Gott, vielgeliebt. Ist das nun ein besonderes Privileg Daniels? Oder gilt das auch uns? Auch uns als Kinder Gottes, als Glieder am Leib des Christus, wird ein dreifacher Ehrentitel in der Bibel, im Neuen Testament zugesprochen. In Kolosser 3, Vers 12 schreibt Paulus: Wir sind Auserwählte, Heilige und Geliebte. Ist das nicht schöner als jeder Doktor- oder Professorentitel? Ihr seid Heilige, Auserwählte, Geliebte Gottes. Dann das Zweite, was wir hier sehen, ist eine Aufforderung. Achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an deinem Platz. Wenn Gott zu uns sprechen will, müssen wir in den Hörmodus schalten. Volle Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes. Keine Ablenkung. Medien ausschalten, Hirn anschalten, Herz öffnen, ganz dabei sein. Und dann sollen wir an dem Platz stehen, wo Gott uns haben will. Denn das Reden Gottes in unserem Leben hat etwas mit dem Auftrag Gottes für unser Leben zu tun. Und diesen Auftrag können wir nur erfüllen, wenn wir an dem Platz stehen, wo Gott uns haben will. Nur hier haben wir guten Empfang. Heute ist unser Platz vor allem in der Gemeinde Gottes. Dort vor allem haben wir unseren Auftrag. Und dort haben wir auch den besten Empfang. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt, sagt der Engel. Zu dir. Du bist gemeint. Gott will mit dir reden. Deshalb schalte in den Hörmodus, damit du verstehst und nicht überhörst, was Gott dir sagen möchte. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Selbst beim Bibellesen oder unter der Predigt versäumen wir es manchmal, in den Hörmodus umzuschalten und uns klarzumachen, dass Gott jetzt zu uns ganz persönlich reden möchte. Wir müssen in den Hörmodus schalten. Das ist ein aktiver, ein bewusster Akt persönlicher Entscheidung. So wie Samuel es tut, rede, Herr, dein Knecht hört. Das war der Moment, wo Samuel Gott gegenüber in den Hörmodus geschaltet hat. So sollten wir reingehen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir unter der Predigt sind. In diesem Bewusstsein bewusst in den Hörmodus schalten, rede, Herr, dein Knecht hört. Und das Dritte, was ihm unmittelbar vor der Botschaft wird, nach der Anrede und der Aufforderung, ist eine Erklärung. Vor allem eine Erklärung dafür, warum es mit der Antwort Gottes so lange gedauert hat. Und darauf warten wir doch alle. Der Engel sagt, vom ersten Tage an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, vom ersten Tage an sind deine Worte erhört worden. Vom ersten Tag an wurden Daniels Gebete erhört, aber davon war noch nichts zu sehen. Und trotzdem wurde bereits vom ersten Tage an ein Auftrag erteilt in der Himmelswelt und eine Kausalkette in Gang gesetzt. Doch erkennbar in unserem wahrnehmbaren Bereich wurde das erst 3 Wochen später. Und das dürfen wir auch für unsere Gebete wissen. Wenn sie aus derselben Haltung kommen, wie es bei Daniel der Fall war, aus einem Gottes Willen suchenden und demütigen Herzen. Oft wollen wir Gott ja unseren Willen diktieren und missbrauchen dazu das Gebet, um Gott vor unseren Karren zu spannen. Solch ein Gebet hat keine Verheißung. Aber wenn wir Gottes Willen suchen und uns vor Gott demütigen, dann dürfen wir wissen, vom ersten Tage an wird auch auf unsere Gebete hin ein Geschehen ausgelöst werden, das irgendwann auch für unsere Augen wahrnehmbar sein wird. Irgendwann. Häufig dauert es länger als 3 Wochen, manchmal nur wenige Minuten. Eben wenn Gottes Zeit gekommen ist. Denn früher würde es uns doch nicht zum Segen werden. Und weiter sagt der Engel, um deiner Worte willen bin ich gekommen. Die Gebete Daniels sind also die Ursache dafür, dass der Engel jetzt da ist. Gebet setzt Ursachen für Dinge, die sonst so nicht da wären. Und deshalb spricht auch der Apostel Paulus davon, dass wir durch unsere Gebete mitwirken und mitkämpfen sollen. Mitwirken, mitkämpfen. Beten heißt mitwirken, mitkämpfen. Gebet setzt Kausalketten in Gang. Und deshalb sollen wir uns durch die langen Wartezeiten und diese scheinbare Untätigkeit Gottes nicht entmutigen lassen. Paulus sagt in Kolosser 4, Vers 2, haltet fest am Gebet, nicht loslassen. Nicht aufgeben. Und schließlich wird die Verzögerung seines Kommens von dem Engel noch in einer ganz überraschenden Weise begründet. Daniel 10, Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Das ist ja nun spannend. Wir dürfen hier einen kleinen Blick in die Abläufe der unsichtbaren Welt tun. Was können wir diesen kurzen, skizzenhaften Andeutungen entnehmen? Das Erste, die 21 Tage des himmlischen Kampfes entsprechen den 3 Wochen des Fastens und Betens Daniels. Hier besteht also ganz offenbar ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen dem Gebet Daniels auf Erden und dem parallel verlaufenden Kampf im Himmel. Wir erkennen, dass hinter der Weltgeschichte Konstellationen in der himmlischen Welt stehen, die den Verlauf der Weltgeschichte mitbestimmen. Wir erfahren hier von einem Kampf der Engelmächte in der himmlischen Welt. Hinter den Nationen dieser Erde stehen überirdische geistige Mächte, Engelfürsten, die man die Schutzmächte dieser Nationen nennen könnte. Alle Reiche dieser Welt besitzen oder unterstehen solchen Engelfürsten, die in der himmlischen Welt für sie kämpfen. Und da sie gegen die Engel Gottes kämpfen, muss es sich bei ihnen um von Gott abgefallene Engel handeln. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Satan auch andere Engel in seinen Abfall von Gott mit hineingezogen hat. Und einer der Engelfürsten Gottes wird mit Namen genannt, Michael. Über ihn wird gesagt, dass er einer der obersten Engelfürsten ist. Es gibt in der himmlischen Welt unter den Engeln also eine Hierarchie. Michael wird der Fürst Israels genannt. Das unterstreicht noch einmal die nationale Zuständigkeit und Zuordnung der Engelfürsten. Michael vertritt in der himmlischen Welt die Sache Israels. Und zum Trost dieses kleinen, machtlosen Volkes Israel wird gesagt, dass seine himmlische Schutzmacht einer der ersten, der vornehmsten Engelfürsten ist, Michael. In Judas 9 lesen wir, dass es auch Michael war, der mit dem Teufel und dem um den Leib des Moses stritt. Und nach Offenbarung 12, Vers 7 wird es wieder Michael sein, der mit seinen Engeln Satan und seine Engel in einer großen himmlischen Schlacht vom Himmel auf die Erde werfen wird. Und dies wird, wie sich aus dem Kontext, dem Zusammenhang von Offenbarung 12 ergibt, in der Mitte der letzten 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27 geschehen und die große Drangsal Israels auf Erden einleiten. Michael steht also an der Spitze der Engel Gottes im Kampf gegen Satan und seine Engel. Und auch Paulus sagt uns in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, und jetzt achtet, sondern erstens gegen die Gewalten, zweitens gegen die Mächte, drittens gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, viertens gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also es entspricht ganz, ganz dem, was Paulus uns auch als Gemeinde sagt. Paulus gebraucht hier vier verschiedene Begriffe im Griechischen für diese geistigen Mächte. Und das könnte auch wieder ein Hinweis auf die verschiedenen Hierarchien sein. Jedenfalls bezeugt Paulus auch für die Gemeinde, dass wir in einen Himmel und Erde umspannenden großen Kampf hineingestellt sind. Und hier gibt's keine neutrale Zone. In diesem geistlichen Kampf gibt's keine Schweiz, keine Neutralität. Das, was wir immer so gerne machen, uns nicht entscheiden wollen. Nicht dafür und nicht dagegen, so neutral und irgendwann dann ganz zum Schluss vielleicht auf einen Zug noch aufspringen. Nein, es gibt hier keine neutrale Zone. Sind wir uns dessen bewusst? Wo stehen wir? Abschließend lesen wir dann ab Vers 20, wie dieser Himmelsbote zu Daniel sagt, nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, wörtlich, und komme ich da heraus, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch in der Zwischenzeit will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Und ich, im ersten Jahr des Medes Darius, da war es nun meinerseits meine Aufgabe, ihm Helfer und Schutz zu sein. Wörtlich, mein Platz war bei ihm, um ihm Helfer und Schutz zu sein. Wo ist unser Platz? Wem sind wir Helfer, Schutz? Der erste Vers des 11. Kapitels ist, würde ich sagen, aus Versehen nach Kapitel 11 reingerutscht, gehört eigentlich noch zu Kapitel 10. Was wir hier erkennen, die 3 Wochen haben offenbar nicht ausgereicht, um den Kampf mit dem Engelfürsten der Perser zu beenden. Ist dieser Kampf aber ausgestanden, dann beginnt schon der nächste mit dem Engelfürsten Griechenlands. Während auf Erden noch Persien herrscht, bahnt sich im Himmel bereits der Machtwechsel an. Was auf Erden Jahrhunderte dauert, scheint in der himmlischen Welt nur wenige Wochen zu brauchen. Und als letztes gibt uns der Engel noch eine spannende Information. Im Jahr 1 des Darius, da hatte sich die Situation umgedreht. Da hatte dieser Offenbarungsengel seinerseits die Aufgabe, Michael zu unterstützen und hat ihm geholfen. Was war denn in diesem Jahr 1 des Darius? Nun, in diesem Jahr 1 erließ Kyros sein Edikt über die Freilassung Israels und den Bau des Tempels. Und dieser Zusammenhang ist sicher kein Zufall, sondern weist darauf hin, dass Michael und der Offenbarungsengel gegen die Engelfürsten Babylons und Persiens auch hier in dieser Angelegenheit die Sache Israels führten. Das bedeutet, während die da am persischen Hof diskutiert haben, was machen wir denn mit den Juden, hat in der Himmelswelt dieser Kampf stattgefunden, der sich bis in die Beratung am Königshof ausgewirkt hat. Dieser Kampf der Geister im Himmel hängt mit dem Kampf der Geister auf Erden zusammen. Ein biblisch oft beschriebener Schlüsselbegriff für diesen Wirkungszusammenhang von Geistesmächten und Menschen ist der Begriff Inspiration. So entstehen Geistesströmungen, Ideologien, Philosophien und Religionen, Menschen, Regierungen, politische Prozesse und ganz allgemein der Zeitgeist werden von diesen Geistesmächten hier auf Erden inspiriert und beeinflussen über die Medien dann wiederum uns. Und so wirken diese Geistesmächte in die politischen, militärischen, gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse dieser Welt hinein. Und das gilt auch in Corona-Zeiten. Und ist ganz unabhängig davon, ob die politischen Entscheidungsträger es gut meinen oder böse. Auch der gutgläubig handelnde Staat ist ein von diesen gottfeindlichen Mächten inspirierter Staat. Dieselben Geistesmächte, die staatliche Entscheidungsträger dazu inspirieren, Abtreibung zu legalisieren, die Ehe für alle zu propagieren und die Genderideologie zu fördern. Genau dieselben Geistesmächte inspirieren auch Corona-Entscheidungen. Hinter den politischen Entscheidungsträgern dieser Welt steht die Inspiration wieder göttlicher Geistesmächte. Das müssen wir wissen. Und wir müssen unsere Naivität, die wir so richtig gelernt haben in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik, unsere Naivität an der Stelle müssen wir ablegen. Wir müssen wach und kritisch vom Wort Gottes her sein, prüfen, was geschieht hier. Vor allem aber sollen wir für unsere Regierung beten. damit diesen Mächten und ihrer Inspiration von Gott her immer wieder noch eine Grenze gesetzt wird. Und wir, wie es Paulus so nett formuliert, ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit führen dürfen. Das war so ein ganz liebes Gebet von dem Wolfgang Krilz immer hier. Ich weiß, wie oft er das gebetet hat. Ich als junger Mann habe immer den Kopf geschüttelt innerlich und dachte, Manometer, ruhiges und stilles Leben, ja, wie langweilig. Und so langsam merke ich, das ist ein Gut. Gebet für Regierung mit Auswirkung. Damit diesen Mächten in ihrem inspirativen Prozess politischer Entscheidungsträger eine Grenze gesetzt wird. Das ist ein wichtiger Punkt, warum wir für Regierung beten sollen. Unsere Politiker brauchen das Gebet der Gemeinde in diesem geistlichen Kampf. Aber wir dürfen uns eben dem Staat heute nicht mehr blind unterwerfen. Also das sind alles geheimnisvolle Zusammenhänge, über die wir in der Bibel nur Andeutungen lesen. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, dass wir hier nicht zu weit gehen, denn wo die Bibel schweigt, da sollten auch wir schweigen. Ja, mit diesem Einblick in die unsichtbare Welt, über die verborgenen Hintergründe unserer irdischen Existenz, endet das 10. Kapitel. Damit endet auch die persönliche Zubereitung Daniels für diesen letzten großen Blick in die Zukunft, den Gott ihm schenken will. Und damit endet auch diese Predigt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet.